Hallo, herzlich willkommen zum Talk und meine erste Frage an Tove Larsen. Wie wichtig ist Ihnen Wasser?
Ja, es ist nicht nur mir, der Wasser wichtig ist. Wasser ist unendlich wichtig für uns alle. Ohne Wasser gibt es gar kein Leben. Und wir werden oder wir sehen schon, dass der Mangel an Wasser sehr großes Unheil überall auf der Welt anrichtet.
Zu Gast bei Achim Bogdan auf Bayern 2.
Tove Larsen, Chemieingenieurin für eine nachhaltige Wasserwirtschaft.
Herzlich willkommen bei uns, Tove Larsen. Schön, dass Sie da sind. Und zwar zugeschaltet aus der Schweiz. Wo genau sitzen Sie?
Ich sitze im Leutschenbach. Das ist im Schweizer Fernsehstudio in Oerlikon in der Nähe von Zürich.
Aber das Fernsehstudio brauchen wir gar nicht. Wir sind ja im Radio. Sie leben in der Schweiz, wo Sie schon sehr lange als Chemikerin und Wasserexpertin lehren und forschen. Was würden Sie denn sagen, war in den Jahrzehnten, die Sie da arbeiten, Ihr größter Erfolg, Ihr wichtigster Beitrag zur Forschung?
Oh, jetzt muss ich mir noch überlegen. Ich denke, es gibt zwei sehr wichtige Dinge. Ich habe vor allem mit der Urinseparierung gearbeitet. Und nach vielen Jahren Arbeit ist es gelungen, ein sehr gutes urinseparierendes WC auf den Markt zu bringen. Das haben zwar nicht wir gemacht, das hat eine Schweizer Firma laufen gemacht, aber ohne unsere Arbeit wäre das nicht geschehen. Mhm. Außerdem haben wir dieses Prinzip in eine Toilette eingesetzt, die eher in urbanen Slums zum Einsatz kommen kann. Und ich denke auch das ist die sogenannte Blue Diversion Toilette. Und auch da, denke ich, haben wir in den letzten Jahrzehnten sehr viel erreicht.
Also wir werden jetzt nicht eine ganze Stunde lang nur über Klos reden und über Urin, damit hier keiner Angst kriegt vor unserer Stunde, sondern auch über die Bedeutung des Wassers und natürlich über Ihren Werdegang. Sie haben auch Wissenschaftspreise bekommen für die Arbeit, unter anderem eben einen Innovationspreis 2014 für dieses Blue Diversion Klo. Sagen Sie uns mal ein Beispiel für Vorlesungen und Seminare, die Sie über die Jahre gegeben haben an der Universität in der Schweiz.
In der Schweiz habe ich eigentlich gar nicht so viel Unterricht gegeben in den letzten Jahren. Ich habe etwas Unterricht bei den Architekten gegeben, wo wir sehen, dass um eine nachhaltige Wasserwirtschaft zu erzielen, da brauchen wir dann auch neue Technologien im Haushalt und da kommen dann die Architekten im Spiel. Mhm. Am meisten Unterricht habe ich in Dänemark gegeben, an der Dänischen Technischen Universität, wo ich eben auch Titularprofessorin bin. Und da unterrichte ich dann Wasser, Water Supply und Abwasserentsorgung in urbanen Slums in einem Blockkurs, das normalerweise im Januar gelaufen ist. Aber dieses Jahr läuft es dann im Juni.
Also es geht praktisch um die Bereitstellung von Wasser und natürlich auch um die Entsorgung von Wasser über Abwasser. Wer genau zuhört, der hört bei Ihnen eigentlich sogar zwei Dialekte, die ineinander greifen, zwei Akzente. Der eine, es ist ein bisschen eine leichte Note von Schweizerdeutsch, die ich da höre. Und das andere ist das Dänische, wirklich eine putzige Mischung.
Ja, ich weiß es, das sagen mir deutsche Kollegen und Kolleginnen immer wieder. Es klingt recht lustig, aber ich bin halt seit 30 Jahren in der Schweiz und Deutsch gelernt habe ich natürlich in Dänemark in der Kindheit. Das heißt, daraus kommt diese lustige Mischung.
Also die Schweiz, Ihre Wahlheimat, Ihr Vorname Tove weist schon darauf hin, Sie stammen aus Dänemark. Warum würden Sie sagen, stimmt die Chemie zwischen Ihnen und der Schweiz?
Oh, die Wissenschaftslandschaft in der Schweiz ist für mich einmalig. Wir haben sehr viele Freiheiten und gleichzeitig zieht die Schweiz sehr viele sehr gute Leute an und die Arbeitsmoral ist natürlich sehr hoch hier und das entspricht mir einfach. Ich denke, es ist nicht so unterschiedlich in Bezug auf Arbeitsmoral wie in Dänemark, aber die Randbedingungen, die wir hier haben, sind einfach einmalig.
Was an Dänemark vermissen Sie denn, wenn Sie in der Schweiz sind?
Oh, ich vermisse vor allem die Dänen und natürlich das Meer. Ich bin am Meer aufgewachsen und das Meer ist natürlich hier ein bisschen weit weg.
Gut, es gibt den Bodensee. Auch so eine,
das
Art,
ist richtig, ja.
So eine Art Schweizer, ja, Meer. Ja. Und umgekehrt, wenn Sie wieder mal in Ihrem Geburtsland sind, in Dänemark, was vermissen Sie da von der Schweiz?
Oh, ich denke, ich bin selten so lang in Dänemark, dass ich wirklich die Schweiz sehr stark vermisse. Aber ich muss ehrlich sagen, dass es gibt dann gewisse Gepflogenheiten, die Höflichkeit, die, ja, diese Service-Mindedness von den Schweizern. Man ist überall, wo man professionell auftritt, ist man sehr, sehr gut aufgehoben und einem wird sehr geholfen. Und da denke ich, wir als Dänen sind da ein bisschen lockerer und man muss sich so ein bisschen selber durchmogeln. Und da bin ich natürlich jetzt nach 30 Jahren von der Schweiz sehr verwöhnt. Das ist ein sehr strukturiertes Land und ja, das gefällt mir sehr.
Ein Land mit Bergen. Der höchste Berg Dänemarks ist, glaube ich, nur 170 Meter hoch, der Møllehøj. Also Sie haben da schon ein bisschen größere Berge um sich herum gerade.
Das ist richtig, ja. Aber es sind nicht die Berge, die ich vermisse, wenn ich in Dänemark bin. Ich denke, ein Land ist viel mehr als seine Landschaft. Ein Land ist vor allem geprägt durch die Menschen, die da leben und durch die Kultur. Und ich finde sowohl Dänemark als auch die Schweiz sehr schöne Länder. Ich denke, das ist nicht das, was ich vermisse, wenn ich weggehe von der Schweiz. Ich lebe ja im Mittelland und nicht in Bergen.
Hier ist 1:1 der Talk auf Bayern 2, heute mit Achim Bogdan und meinem Gast, der Chemikerin und Wasserwirtschaftsforscherin Tove Larsen aus Dänemark, die seit 3 Jahrzehnten in der Schweiz lehrt und forscht, Schwerpunkt Wasser, Toiletten, Kläranlagen, und zwar lange Zeit in der EAWAG, der Eidgenössischen Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz. Kann man das auf Dänisch übersetzen?
Nein, wir nennen das einfach EAWAG, sowohl in der Schweiz als auch in Dänemark. Und es denkt natürlich kein Mensch daran, was das eigentlich heißt.
Aber
wir sind das Wasserforschungsinstitut im ETH-Bereich. Mhm. Und der ETH-Bereich, das ist der Forschungs- und Unterrichtsbereich vom Bund. Die Schweiz ist ja auch ein Bundesland. Und da gibt es die 2 Hochschulen, die ETH Zürich und die EPFL in Lausanne und dann 4 Forschungsinstitutionen. Und die EAWAG ist eines davon, ist das Wasserforschungsinstitut.
Aber sowas, wenn Sie auf Dänisch jemanden erklären, wie dieses Institut heißt oder was Sie machen, können Sie es uns auf Dänisch mal kurz sagen?
Oh, ich würde sagen, es ist so etwas ähnlich.
Auf Dänisch?
Det er sådan noget i retning af Vandkvalitetsinstituttet.
Ja.
Okay.
Vand. Vand ist das Wasser.
Ja.
Und den Rest haben wir auch verstanden. Also Ihr Spezialgebiet Siedlungswasserwirtschaft. Wollen Sie uns mal erklären, was ist das?
Ja, das ist die Wasserversorgung. Das ist die Abwasser- und Regenwasserentsorgung aus den Städten. Und dann ist es am Schluss die Abwasserreinigung, um das verbrauchte Wasser wieder in die Natur abzugeben.
Was an diesem Thema erscheint Ihnen denn so reizvoll, dass Sie es eigentlich auch zum Mittelpunkt Ihrer Arbeit gemacht haben? Warum forschen Sie so gerne da über Wasser und über Abwasser?
Ich denke, dass die Geschichte beginnt eigentlich, als ich im Gymnasium war. Ich habe ein Praktikum gemacht auf einer Kläranlage und dieser technologische Ansatz, dass man mit relativ einfachen, in diesem Fall biologischen Technologien, das Abwasser so aufbereiten kann, dass wir nachher unsere Wasserressourcen schützen, das war für mich als junger Mensch sehr reizvoll. Ich denke, es hätte auch jede andere Umwelttechnologie hätte mich interessieren können. Aber ich glaube, vor allem beim Wasser ist diese Kombination von Chemie, Mikrobiologie und dann eben den Umweltschutz war für mich sehr reizvoll.
Und damals, als Sie dieses Praktikum gemacht haben, haben sich denn da alle Ihre Mitschülerinnen drum gerissen, in der Kläranlage das Praktikum zu machen? Oder waren Sie da eher?
Nein, wir waren nur so zweit, die das gemacht haben. Man durfte wählen. Und ich denke, ich war einfach damals, ich habe Technologien gern. Ich habe das Gefühl, wir können sehr viel gestalten mit Technologie. Und Sie müssen sich jetzt, ich meine, das ist ja 45 Jahre her, und da war man dann gerade vielleicht in eine Zeit, wo man die Technologien verteufelt hat. Und für mich war das immer sehr, ich meine, das ist ja zwiespältig. Natürlich gab es schlechte Technologien, aber ich habe das Gefühl, auch mit guten Technologien kann man dann dagegen steuern und etwas Gutes machen.
Was glauben Sie, Frau Larsen, wie viele Menschen denken nach, wenn sie aufs Klo gehen, was da mit ihren Flüssigkeiten und Feststoffen danach passiert? Ist das ein Gedanke?
Nicht sehr viele.
Nein.
Aber auf der anderen Seite, es interessiert die Leute sehr stark. Wir haben viele Umfragen gestaltet, wo wir die Leute gefragt haben, wenn sie jetzt eine Toilette haben könnten, wo wir den Urin abtrennen könnten und nachher in einen Dünger umwandeln, raten Sie dann mal, wie viele Leute finden das gut in Prozent?
Ich würde mal sagen, das finden schon bestimmt 65% gut.
Ja, 85% ist es überall im Durchschnitt, wenn wir in verschiedenen europäischen Ländern nachfragen. Außerhalb von Europa hat niemand nachgefragt. Aber das ist ein sehr konstanter Wert, den wir erreichen, und zwar über sehr lange Zeit. Wir haben begonnen vor über 20 Jahren da nachzufragen, und die Leute haben das immer eine gute Idee gefunden, dass man nicht eine Ressource wie die Nährstoffe, also Stickstoff, Phosphor, einfach mit einer Technologie wegbringt, sondern dass man ihn konzentriert und aufbereitet und dann wieder in die Landwirtschaft bringt, damit man dann Kunstdünger da einsparen kann, also den Kreislauf schließen. Das ist etwas, was fast eben jedermann intuitiv als gut empfindet, und wir haben dann in jahrelanger Forschung gezeigt, es ist auch gut. Sehr viele Kollegen und Kolleginnen auch im Ausland haben gezeigt, das wäre eigentlich sehr viel ökologischer, wenn man so ein System einrichten würde.
Dann blicken wir doch mal auf das, wie es im Moment ist. Also beispielsweise in Zürich. Was passiert da mit dem, was die Menschen so machen? Die spülen und dann?
Ja, dann kommt das alles auf die Kläranlage. Die heißt Wert Hölzli. Und da wird das Abwasser aufbereitet. Und vor allem werden dann auch eben der Phosphor, und der Phosphor wird ausgefällt. In der Schweiz muss man ihn jetzt aus dem Klärschlamm dann wieder gewinnen. Also da hat man schon einen Schritt gemacht. Aber den Stickstoff kann man auf der Kläranlage nicht gewinnen. Den muss man dann eliminieren. Das heißt, zuerst wird Ammoniak, was wir ausscheiden, in Nitrat umgewandelt, und dann wird der Nitrat zu Stickstoffgas umgewandelt, und der geht dann in die Atmosphäre, die sowieso aus Stickstoffgas zu einem großen Teil besteht. Also die Technologie ist sehr gut, und bei uns können wir das sehr gut machen, obwohl ich überzeugt bin, mit Urinseparierung könnten wir es einfacher, ökologischer und längerfristig auch günstiger machen. Aber in den größten Teilen der Welt ist das gar nicht möglich. Das heißt, was wir in Zürich machen und was Sie natürlich auch in München machen, was wir in Dänemark machen, das kann man in Afrika und in großen Teilen von Asien und Südamerika kann man gar nicht machen.
Wo man nicht solche riesen Kanalisationssysteme hat, die mit ganz viel Wasser die Sachen wie in einem U-Bahn-Schacht quasi durch die Stadt befördern bis zum Klärwerk, sondern wo es sowas vielleicht gar nicht gibt, oder?
Genau. Und eben, wenn man dann die Kanalisation einrichtet, dann gehen dann Jahrzehnten, wo das Einzige, was man macht, ist, dass man das Abwasser auf den schnellstmöglichen Weg in die Gewässer bringt, bevor man dann irgendwann beginnt, Kläranlagen zu bauen, und bis man dann so weit kommt, dass man auch noch die Nährstoffe rausnehmen kann, dann gehen eben Jahrzehnten. So war das auch bei uns in unsere stabile, relativ reiche Länder, wo die Bevölkerung nicht so schnell gewachsen ist. Auch da hat es Jahrzehnte bis zu einem halben Jahrhundert gedauert, bis das System dann am Schluss fertig gedacht war. In Ländern, wo man wenig Geld hat, wo die Bevölkerung so stark wächst, dass wenn man etwas plant, es geht sehr lange, eine Kläranlage zu planen, dann ist die Stadt schon doppelt so groß, bevor man so weit ist mit der Planung und dann kann man von vorne beginnen. Also das ist gar nicht möglich, das kostet auch Vermögen, das kann man gar nicht.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft
Tove Larsen. Von der dänischen Küste an die Schweizer Elite-Uni.
Ja, und wie das kam, darüber reden wir jetzt. Also Sie sind inzwischen Professorin für Chemie in der Schweiz, aber Ihr Lebensweg begann auf der dänischen Insel Fünen. Wo genau?
Ich bin an der Ostküste geboren, auf einem kleinen Bauernhof, so ungefähr 200 Meter vom Meer, mit einer wunderbaren Aussicht aufs Meer.
Wie viele Einwohner gab es da?
Im Dorf?
Ja.
Also im Dorf gab es 500, würde ich so sagen, aber ich bin außerhalb des Dorfes da geboren. Und da gab es vielleicht 30.
30 Einwohner, also gar nicht so viele Leute, mit denen man da reden kann.
Nein, das ist richtig.
Aber viele Tiere?
Ja, ich bin auf einem konventionellen Bauernhof, einem kleinen, aufgewachsen, mit Kühe, mit Schweinen, mit Hühnern, mit Kaninchen. Da habe ich meine Taschengeld verdient, ja.
Wie haben Sie da Taschengeld verdient, indem Sie?
Indem ich die Kaninchen verkauft habe.
Okay. Es gibt ja im Übrigen, fällt mir gerade ein, in Dänemark mehr Schweine als Menschen.
Ja, das ist richtig.
Also es ist ja ein Schweinezüchterland.
Ja, wir hatten nur 400 und dann 20 Muttersäue.
So, und womit haben denn Ihre schönsten Kindheitserinnerungen auf diesem Bauernhof zu tun, Frau Larsen?
Oh, ah, da gibt es so viele. Wir waren natürlich im Sommer immer am Meer. Schon ganz früh durften wir alleine hin. Wir hatten einen kleinen Wald. Ich habe mit der Freundin immer im Wald und mit meinem Bruder immer im Wald gespielt. Ja, wir haben natürlich auch viel mitgeholfen. Ich wurde mit 4 auf den Traktor gestellt. Ich war so klein, dass ich nicht sitzen konnte. Dann hätte ich aus der Vorderscheibe nichts schauen können. Und das war natürlich ein super schönes Leben, so nah mit den Eltern, mit dem Bruder, mit der besten Freundin in der Nähe. Das war sehr paradiesisch.
Also es klingt fast ein bisschen wie aus dem Kinderbuch von Astrid Lindgren.
Genau,
so
ja.
So Bullabü-mäßig, ja. Oder Salz.
Genau, das war ein kleines Bullabü.
Mhm. Aber es ist natürlich im Bauernhof, ist es auch so, dass es auch harte Seiten gibt. Man muss mithelfen, da gibt es kein Zurück. Wie war diese Seite, dieses vielleicht auch keinen Urlaub haben, immer mithelfen müssen?
Ja, als Kleinkind war das überhaupt kein Problem. Ich habe ja nicht anders gekannt. Dann ist leider mein Vater gestorben und als meine Mutter dann neu geheiratet hat, sind wir auf einem größeren Bauernhof gezügelt und gleichzeitig bin ich dann älter geworden. Und da war es natürlich nicht immer so lustig, am 1. Mai auf dem Traktor sitzen zu müssen, während die andere demonstrieren ging.
Also Sie hätten lieber demonstriert, als am Tag der Arbeit zu arbeiten?
Ich wäre lieber mit den Kollegen und Kolleginnen zusammen, statt 8 Stunden auf dem Traktor zu sitzen. Ja, das gebe ich ehrlich zu.
Dieses Leben dann auf diesem größeren Hof, wie können wir uns das vorstellen? Also was war dann Ihre Rolle innerhalb des Hofes bei den Geschwistern oder mit den Eltern? Was haben Sie da für eine Rolle gehabt?
Ja, ich habe eigentlich gleichzeitig mit dem Umzug habe ich eine kleine Schwester bekommen. Und meine Rolle war dann sehr stark, dass ich mich um die kleine Schwester gekümmert habe, wenn ich nach Hause kam aus der Schule und meine Eltern im Stall waren. Und sonst war ich einfach die Traktorführerin. Ich war nicht so groß, ich war nicht so stark, aber auf dem Traktor kann jeder sitzen und das habe ich dann gemacht.
Sie sind schon früh mit dem Traktor gefahren?
Ja, mit 4.
Tatsächlich mit 4? Ich dachte, Sie haben bloß rausgeguckt mit 4, aber dass Sie selber gefahren
sind.
Nein.
Nein, nein. Damals waren die Traktoren noch so klein, dass man es konnte und Dänemark ist ein flaches Land. Hier würde es nicht gehen.
Das heißt, es war höchstens die Gefahr, dass Sie ins Meer reinfahren mit dem Ding.
Ja, na, so nah waren wir doch.
Waren wir auch nicht.
Waren wir doch auch nicht. Aber auf dem Lande musste man damals natürlich sehr früh mithelfen. Das war in den 60er Jahren.
Was würden Sie denn sagen aus dem, was Sie da vom Bauernhof mitgenommen haben? Was davon hat Ihnen denn später im Leben geholfen?
Oh, ich denke, ein Bauernhof ist das sehr konkret. Man sieht, was man macht und man sieht, was daraus wird. Und ich habe natürlich sehr früh, auch als mein Bruder und ich alleine waren mit meiner Mutter und sie selber den Bauernhof geführt hat, waren wir dann schon relativ stark involviert. Lohnt sich das? Lohnt sich das nicht? Was haben wir jetzt für die Schweine bekommen? Ist der Kilopreis nach oben gegangen? Und so weiter. Und ich denke, das ist eine gute Basis für eine Ingenieurin. Ich bin ja nicht wirklich Chemikerin, wie Sie sagen. Mhm. Ich bin eigentlich Chemieingenieurin und da gibt es einen Unterschied. Wir sind ausgebildet, um konkrete Dinge, Technologien zu entwickeln, nicht hauptsächlich, um die Chemie zu verstehen. Und ich denke, für eine Ingenieurin ist die Landwirtschaft eine gute Basis, weil das, was man als Kind lernt, das hat man auf dem Rückgrat, das kann man dann immer hervorkramen, um zu sehen, ja, ist das jetzt realistisch, was ich mache, oder ist es nicht realistisch? Vor allem, wenn man so wie ich mit neuen Technologien arbeitet, dann verliert man sich ja schnell in irgendeinem Wunschtraum. Und ich denke, mit einer solide, also auch eben mit den Füßen solide in der dänischen Erde, wie man auf Dänisch sagen würde, da verliert man sich weniger in Träumereien.
Sie sind auf dieser Insel, auf Fünen, groß geworden. Und wenn Sie da Richtung Osten wollten, dann mussten Sie sofort das Schiff nehmen. Die Brücke über den Großen Belt gab es damals noch gar nicht. Sie haben aber dann Fünen hinter sich gelassen als 17-, 18-Jähriger und sind dann nach Paris, nach Frankreich gegangen. Erzählen Sie uns mal davon.
Ja, ich habe mit 18 mein Matur abgeschlossen und dann wollte ich Französisch lernen. Ich wollte eigentlich Journalistin werden, also das war eine meiner Träume. Und dann habe ich gedacht, dann lerne ich mal Französisch, dann kann ich vielleicht nachher Spanisch lernen. Und dann bin ich halt nach Paris gegangen und das war wunderschön. Ich habe Paris sehr geliebt, das war die große Freiheit. Man geht einfach in den Metro und für fast kein Geld kommt man überall hin. Das war die große, weite Welt. Das Centre Pompidou war gerade kurz vorher aufgegangen. Da konnte man hineingehen, Tonbücher hören. Eben, das war für mich ein sehr großes Erlebnis.
Also große Bibliothek, Mediathek eigentlich, das Centre
Pompidou. Genau, ja.
Und Sie haben auch mitgeholfen, ehrenamtlich, bei einer Organisation. Ich glaube, Emmaus war das?
Ja. Ich bin nur 3 Monate in Paris geblieben. Ich habe mich mit der Dame, wo ich gearbeitet habe, nicht so gut verstanden. Ich war nicht ganz einverstanden mit der Art, wie sie mit ihrer Tochter umgegangen ist.
Als Au-pair waren Sie ja da.
Ich war Au-pair, ja. Und dann hatte ich eine Freundin, die gesagt hat, wieso gehst du nicht zu Emmaus? Und bin ich dann gegangen und habe dann 5 Monate in eine sogenannte Communauté gearbeitet, wo ich gekocht habe mit einer französischen Kollegin für ungefähr 20 Leute. Und das waren, ich weiß nicht, wie viele heute Emmaus kennen, aber das war der Abbé Pierre, der hatte nach dem Krieg eine Organisation gebildet, wo er mit Leuten, die eigentlich auf der Straße waren, viele waren vom Krieg heimgekehrt und sind in Alkohol und auf der Straße geendet. Und er hat dann mit denen begonnen, junge Familien zu helfen, Häuser zu bauen und so. Und irgendwann hat er kein Geld mehr. Und dann haben diese Leute von der Straße ihm dann gesagt, ja, dann beginnen wir doch Sachen zusammen zu suchen, Papier, Eisen, Metall und auch Dinge, die wir verkaufen können. Und daraus ist Emmaus entstanden, eine Organisation, wo die Leute, die eigentlich sonst auf der Straße wären, sich zusammengetan haben, gearbeitet haben, Geld verdient haben und an andere geholfen haben.
Und haben Sie Abbé Pierre in dieser Zeit auch mal persönlich kennengelernt?
Ja, den habe ich sehr oft gesehen. Ich bin nachher in die Jugendabteilung gegangen und habe mitgeholfen, die internationale Jugendeinsätze zu organisieren und zu leiten. Und Abbé Pierre ist jedes Jahr gekommen Und auch in der Communauté, wo ich war, das war eigentlich sein Lieblingscommunauté, da ist er mehrmals gekommen. Der war ein sehr eindrücklicher Mensch.
Ein legendärer Priester, der im Zweiten Weltkrieg vielen Juden geholfen hat und gegen die Nazis gekämpft hat und dann später von 1975 bis 2005 30 Jahre lang immer Platz 1 in der Wahl des beliebtesten Franzosen war. Eine absolute Kultgestalt. Leider lebt er nicht mehr, aber Sie haben ihn kennengelernt.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft
Tove Larsen von der dänischen Küste an die Schweizer Elite-Uni.
Hier ist Bayern 2, immer um diese Uhrzeit mit unserem Talk. Heute mit meinem Gast, der Chemieingenieurin und Professorin Tove Larsen, die uns aus der Schweiz zugeschaltet ist. Gerade hat sie uns über ihre Anfänge erzählt in Dänemark und auch über ihr Au-pair-Aufenthalt in Frankreich. So, und dann stand ja irgendwann die Wahl an, was Sie studieren wollen. Was haben Sie sich da gedacht?
Ja, ich habe realisiert, als ich in Frankreich war und viel Kontakt hatten mit Flüchtlingen aus Lateinamerika, dass mein Traum, Journalistin zu werden, in Lateinamerika herumzureisen und darauf zu rapportieren, dass das vielleicht mein Nervensystem etwas überfordern würde. Und dann habe ich eben an meinen früheren Traum gedacht, dass ich gerne mal mit Kläranlagen arbeiten würde, Umwelttechnologien entwickeln würde. Und dann war es naheliegend, an die Technische Hochschule zu gehen. Und da habe ich mich halt für das Chemieingenieurstudium entschieden, weil eben beim Thema Wasser, da ist man sehr stark zwischen den Bauingenieuren, die ja die ganze Infrastruktur baut, und die Chemieingenieurin und die Biologen, Mikrobiologen, die dann die Prozesse verstehen, da ist man da schön in der Mitte. Das hat mir sehr gefallen, ja.
Ja, und dann sind Sie gewechselt in die Schweiz irgendwann. Wie kam das überhaupt zustande?
Ja, ich habe einen Schweizer getroffen.
Und so geht es immer los.
Ja, und als ich dann meine Dies fertig hatte, bin ich in die Schweiz gezügelt und wir sind unterdessen mehr als 30 Jahre verheiratet.
Und diese Promotion, ging die schon auch über das Wasserthema?
Ich habe über den Abbau von kolloidalen Substanzen in Biofilmanlagen promoviert. Also sehr speziell, sehr technisch, aber sehr spannend.
Also wir müssen es nicht alle gleich verstehen.
Nein, genau. Ich habe eben an einem ganz kleinen Schraube auf der Kläranlage gedreht. Es war sehr spannend, aber ich denke, das hat noch niemandem etwas genützt.
Jetzt frage ich mich, wie Sie am Anfang mit der Sprache zurechtgekommen sind in der Schweiz. Das Schweizerdeutsch klingt ja dann doch etwas eckiger, rachiger als das Dänische, was sehr weich ist vom Klangbild her. Also wie ging es Ihnen da?
Ja, Schweizerdeutsch war natürlich für mich als nicht-deutsche Muttersprachlerin völlig unverständlich. Aber Deutsch hatte ich in der Schule gelernt und nach 6 Wochen Intensivunterricht konnte ich mich dann also problemlos auf Deutsch unterhalten. Mein Mann war geschieden, seine beiden halbwüchsige Kinder lebten bei ihm und das heißt, sie haben jeden Abend beim Abendessen nur noch Schweizerdeutsch gesprochen und nach einem Jahr habe ich dann auch alles verstanden.
Aber ein Jahr haben Sie zugehört und gestaunt.
Ja, also ich habe natürlich mehr und mehr verstanden. Ich habe dann auch begonnen, es gab schweizerdeutsche Sendungen zu sehen, weil am Fernsehen wird doch etwas deutlicher gesprochen, als wenn die Teenager da am Tisch sprechen. Mhm. Ich würde sagen, nach einem Jahr habe ich wirklich alles verstanden.
Irgendwann sind Sie bei Ihren Forschungen auf das Thema Urin gestoßen und wie wichtig das eigentlich ist. Was an Urin ist denn so interessant?
Ja, der Urin enthält die Nährstoffe, Stickstoff und Phosphor. Und das klingt ja eigentlich nach nicht so viel Probleme. Aber ich sage immer, wenn es kein Urin im Abwasser gäbe, dann würden wir die Abwasserreinigung an der Universität nicht lehren. Weil dann wäre die Abwasserreinigung ganz einfach. Der Urin macht die Kläranlagen sehr groß und auch sehr komplex. Weil Phosphor rauszunehmen, das geht noch, aber Stickstoff rauszunehmen, das ist sehr komplex und auch so komplex, als dass ich es hier erklären kann. Und das ist der Grund, dass in den letzten 30, 40 Jahren die Kläranlagen so groß geworden sind, weil das am Schluss wie ein industrieller Prozess ist. Es ist auch, als ich gerade meine Karriere begonnen hat, ist es so weit gekommen, dass man begonnen hat zu schauen, können wir noch Methanol dazugeben zum Abwasser, um den Stickstoff noch besser zu entfernen. Und das war dann für mich zu viel. Methanol, das ist ja reine Energie, das ist auch ein Schmutzstoff. Und jetzt beginnen wir noch Schmutzstoffe zum Abwasser zu geben, damit wir es reinigen können. Und da habe ich gedacht, das ginge doch besser, wenn man schon am Anfang gar nicht den Stickstoff hineinlassen würde. Und das würde man eben erreichen, wenn man diese kleinen Mengen von Urin gar nicht ins Abwasser reinlassen würde. Es gibt ja so 1,5 Liter pro Person und Tag, und Abwasser haben wir mit dem Regenwasser 100, 200 Liter pro Tag pro Person. Und das heißt, es ist eigentlich ein ganz kleiner Eingriff, aber komplex genug.
Ich habe jetzt kürzlich einen Artikel gelesen, da ging es darum, dass auch im Himalaya es ein Problem gibt. Es gibt ein Basislager zum Mount Everest, wo also regelmäßig 2000 Menschen leben und im Prinzip alle in die Landschaft pieseln. Jetzt ist ja, haben Sie gesagt, Urin auch ein Dünger, aber wo beginnt das Problem?
Ja, das Problem ist, Urin ist ein guter Dünger, wenn er auf dem Feld rauskommt. Er ist aber auch ein guter Dünger, wenn er ins Gewässer rauskommt, und da wollen wir ihn nicht. Wir, die etwas älter sind, wir haben ja die grünen Küstengebiete und auch die grünen Seen gesehen, und vor allem im Küstengebiet ist das der Stickstoff, der die Gewässer dermaßen überdüngt, dass wir diese grünen Algen auf der Oberfläche haben. Das ist nicht sehr schön, aber das Problem fängt dann eigentlich erst an, wenn die Algen absterben, weil wenn sie absterben, dann verrotten sie. Das braucht sehr viel Sauerstoff, und am Schluss gibt es keinen Sauerstoff mehr in den Gewässern. Das war so meine Zeit, als ich studiert habe, so in den 80er Jahren. Das war im Baltikum ein sehr großes Problem. Es ist auch in der Nordsee ein Problem gewesen. Und deswegen hat man halt begonnen, als ich noch studiert habe in den 80er Jahren, Stickstoff in den Kläranlagen rauszunehmen, damit wir eben nicht diese sogenannte tote Zonen in den Küstengewässern haben. Da sterben alle Fische und auch alles anderes, was eigentlich im Meer leben würde.
Jetzt haben Sie schon gesagt, das Stichwort, mit dem Sie sich auch beschäftigt haben, was auch ein, so quasi eins Ihrer großen Themen war, ist die Urinseparierung. Wie kann man das machen? Können Sie es uns erklären?
Ja, wir haben eigentlich gedacht am Anfang, ja, das ist noch etwas schwierig, das kann man gar nicht, aber das kann man eigentlich gut, und das konnte man auch schon damals. Wir pinkeln ja alle nach vorne, und das heißt, die ersten urinseparierende Toiletten, die hatten vorne ein kleines Auffangbecken, wo der Urin aufgefangen wurde, weggelaufen ist, und dann ist nachher ganz normal gespült worden. Das war aber etwas kompliziert, weil man will ja nicht das Wasser in den Urin haben, den Urin konzentriert haben, um ihn wieder zu Dünger aufzubereiten. Und deswegen ist auch lange nicht sehr viel passiert, weil man hat nicht gesehen, wie können wir diese urinseparierende Toiletten verbessern.
Denn es darf ja auch nicht da zurückbleiben die ganze Zeit, vor allem wenn jemand Spargel gegessen hat, das riecht.
Oh, das ist, man behandelt ja den Urin nachher. Es gibt ja nachher einen Prozess, und der Prozess, den wir verwenden, der entfernt jeden Geruch vom Urin. Da merken Sie weder Spargel noch irgendetwas anderes. Das ist eben das Schöne an der Technologie. Man kann etwas machen, was aus einem Problem wie der Urin eigentlich etwas Nützliches macht. Und was wir jetzt, Sie haben eine Toilette erwähnt am Anfang, die einen Preis gewonnen hat. Da war so eine, ja, aber es gibt auch eine andere Toilette, die ist eben von Laufen in der Schweiz entwickelt worden. Und da braucht man das sogenannte Teekanneneffekt, um den Urin abzutrennen. Und dann geht das eben so unbemerkt, dass kein Mensch merkt, was für eine Toilette das ist. Und der Teekanneneffekt, oh, ich bin kein Teetrinkerin, und ich sage gerne, das ist für mich den Rotweineffekt. Sie wissen, wenn Sie einen weißen Tischtuch haben, sie schenken den Gästen Rotwein ein und sie sind nicht energisch genug, dann läuft so ein Tropfen Rotwein gerade um die Ecke herum und landet auf dem Tischtuch. Und das wollen wir nicht, aber in der Toilette wollen wir genau das. Die Toilette ist so gestaltet, dass der Urin ganz leise um eine Ecke herumläuft und dann abgetrennt wird. Und nachher kann man spülen und das spült man dann mit sehr viel Energie, wie Sie beim zweiten Rotweinglas, wo Sie es jetzt gelernt haben. Und dann läuft eben das Wasser nicht in den Urin rein. Und ein Kollege aus Wien, ein Designer, mit dem ich sehr lange arbeite, der das entwickelt hat. Und am Schluss hat das die Firma Laufen dann auch noch produziert. Das kann man heute kaufen.
Jetzt klingt es ja sehr schlüssig, aber durchgesetzt hat sich es im großen Stil noch nicht. Ist es zu teuer oder warum?
Diese Toilette gibt es erst seit 2019. Da haben wir sie in Frankfurt an der großen Sanitärmesse vorgestellt. Und Sie wissen ja, was dann in 20 passiert ist. Dann hatten wir ein bisschen Schwierigkeit, überhaupt irgendetwas zu machen.
Und dann wurde überall im Urin, wurde in den Kläranlagen Corona nachgewiesen.
Genau, genau. Da hatte man dann andere Sorgen. Jetzt geht es dann wieder los, vor allem um Paris herum. Also wir kommen zurück nach Frankreich. In der Region Seine-Normandie gibt man jetzt große Subventionen, um die Urinseparierung einzuführen. Und da gibt es jetzt die erste große Demonstrationsprojekte, unter anderem im Gebäude von ESA. Aber es gibt auch mehrere geplante große Gebiete, also neue Siedlungsgebiete in Paris, wo man das einführen will. Es ist nicht sehr schnell gegangen, weil wir die Toiletten nicht hatten und man muss sich auch nicht vorstellen, dass das in den nächsten 10 Jahren sich jetzt durchsetzt. Die Klimaproblematik kennen wir ja seit Jahrzehnten. Ein halbes Jahrhundert haben wir die Windräder subventioniert und erst jetzt geht es so richtig los mit den Windrädern entlang der Nordseeküste zum Beispiel.
Aber
das
wenn
ist
ich
ganz
Sie,
normal.
Ja, aber wenn ich Sie richtig verstehe, dann könnte ja diese neue Toilette auch letztendlich in Sachen Klimawandel helfen, weil es Wasser spart und weil es weniger Düngeeffekt hat auf Flüsse und so weiter.
Ja, also es geht Hand in Hand mit der Klimaproblematik, weil je wärmer die Gewässer werden, desto weniger Sauerstoff können sie aufnehmen. Und das heißt, wir sehen gerade die Problematik der toten Zonen, der grünen Gewässer wird schlimmer und schlimmer. Also da hat es ein sehr großer Zusammenhang. Und da ist eher der Zusammenhang zu sehen, wir können ein bisschen Energie sparen, weil wir den Urin aufbereiten statt Kunstdünger, aber da sind die Effekte sehr minim und wir müssen auch noch dazu kommen, dass wir weniger Energie brauchen für die Aufbereitung von Urin. Ich glaube, der große Effekt ist, dass diese Gewässerprobleme, die durch die Klimaerwärmung sehr viel schlimmer werden, die können wir abmildern.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit
Tove Larsen. Trinkwasser ist zum Spülen viel zu schade.
Frau Larsen, als Wissenschaftlerin, als Mensch, wie denken Sie über die Zukunft der Welt?
Ja, das ist eine schwierige Frage, die Sie mir da stellen. Ich bin natürlich wie alle anderen besorgt. Besorgt über den Klimawandel, besorgt über die Entwicklungen, die Kriege in Europa und anderswo und auch, muss ich sagen, im Ernste Sorge über unsere Gewässer. Ich denke, da kommt etwas auf uns zu, was gleich schlimm ist wie der Klimawandel und eben natürlich auch den Wassermangel. Auf der anderen Seite bin ich berufsbedingt auch Optimistin. Ich glaube daran, dass wir Lösungen finden können, wenn wir es wollen. Aber wir müssen es dann auch wirklich wollen. Ich denke, es ist nicht so stark eine Frage vom Können. Es gibt sehr viele gute Technologien. Aber wir sehen es ja immer wieder, die sind zu teuer, wir sind zu bequem, wir wollen die nicht einsetzen. Also ich bin vermutlich wie die meisten Leute besorgt. Aber wie auch viele, doch optimistisch.
Also Sorge um Gewässer, was meint ihr damit? Was ist das für eine Sorge?
Ja, das ist die Sorge, dass wir in großen Teilen der Welt können wir vor allem die Küstengewässer nicht schützen. Und wir wissen nicht so richtig, was passiert in diesen riesigen Mengen von Wasser. Die Gewässer werden wärmer, sie werden nährstoffreicher und wir können gar nicht überschauen, was da passiert. Wir sehen die Korallen, die bleichen, wenn wir plötzlich keine Fische mehr haben, und auch die Gewässer spielen eine große Rolle in unserem Leben. Das kann ich gar nicht überschauen, aber ich sehe, dass da sehr große Veränderungen auf uns zukommen. Und es ist nicht etwas, was man innerhalb von kurzer Zeit dann richten kann. Wir müssen verhindern, dass die Gewässer zu stark verschmutzt werden. Das ist nicht nur das Abwasser natürlich, das ist auch die Landwirtschaft. Und da wissen wir, dass es noch schwieriger ist, als mit dem Abwasser etwas zu tun. Und ich fürchte schon, dass da etwas auf uns zukommt, was nicht gut ist. Viele Leute sind von Fisch als Protein abhängig. Und ja, es ist eine große Sorge von mir, dass es uns nicht rechtzeitig gelingt, diese großen Küstengebiete zu schützen. Wir haben es geschafft bei uns, aber es hat lange gedauert. Und haben wir so lange jetzt, wo alles sich wie beschleunigt mit dem Klimawandel?
Andererseits haben wir jetzt eine Statistik gelesen, dass die Skandinavierinnen und Skandinavier die glücklichsten Menschen der Welt sind. Platz 1 die Finnen, 2 und 3 die Dänen und die Isländer. Was macht in diesen Zeiten die Dänen und Däninnen so glücklich trotzdem?
Oh, das ist ja schwierig für mich zu sagen, wo ich jetzt 30 Jahre weg
Ich weiß nicht, wo
bin.
Die Schweizer in der Statistik sind.
Ja, die sind nicht so weit. 9 oder so, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Manchmal sind sie auch auf dem ersten Platz. Das geht ja so ein bisschen hin und her. Ich glaube, diese eher kleinräumigen Länder, sie haben vielleicht einen Vorteil. Dänemark ist ja ein sehr soziales Land. Es gibt wenig arme Leute. Und arme Leute sind natürlich tendenziell, ziehen sie den Durchschnitt nach unten, wenn sie wirklich nicht genug zum Leben haben. Ich glaube, diese soziale Einstellung, dass niemand verloren gehen darf, das hilft. Die Leute sind zufrieden, man arbeitet nicht allzu viel, aber man arbeitet effizient. Es ist ja nicht so, dass Dänemark nicht ein reiches Land ist. Ja, man kann sich darauf verlassen, dass das System, die Züge zum Beispiel, dass sie rechtzeitig ankommen und so weiter.
Und was macht Sie glücklich, Frau Lassen?
Oh, meine Familie. Mann und 2 Kinder, dass ich jetzt in den Garten gehen kann. Jetzt wird der Frühling, ich bin eine begeisterte Gärtnerin. Ich gehe demnächst ein neues Baby in der Bekanntenkreis, würde sie sagen. Also ich denke, das macht mich sehr glücklich, dass ich da in einem friedlichen Land lebe, wo ich mich mit solchen alltäglichen Dingen beschäftigen kann.
Und gibt es von Ihnen noch ein Schlusswort auf Dänisch? Irgendeine Weisheit, eine Philosophie für den Alltag oder von mir aus auch ein Zungenbrecher? Irgendwas Kleines noch auf Dänisch?
Oh, da hätten Sie mich warnen müssen. Ah doch, ich bin sehr begeistert für einen Spruch von einem dänischen Philosophen, wie Leo livet forlæns, men vi forstår det baglæns. Wir leben das Leben vorwärts, aber verstehen tun wir es erst rückwärts.
Ja, das nehmen wir mit in unseren Tag. Das war unser heutiger Gast, die Chemieingenieurin und Wasserexpertin Tove Larsen, ursprünglich Dänin, die in der Schweiz lebt und uns auch von dort zugeschaltet war. Mange Tag nach Zürich.
Willkommen.
Nachhören kann man diese Sendung in der ARD-Audiothek. Da finden Sie auch unseren Wissenschaftspodcast IQ. Darin kommen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu Wort, geben spannende Einblicke in alle Bereiche unserer Lebenswelt. IQ in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.